Ja, wenn ihr Fleisch essen wollt, ich habe zum Beispiel gar nichts dagegen, ja, das kann man machen. Aber auch hier so, Karina, was du am Anfang gesagt hast, wenn ihr irgendwo seid, für mich ist das einfach ein Zeichen vom essgestörten Verhalten, wenn Dinge gemacht werden, die ausschließlich und allein sind, so und basierend auf, das ist der gesunde Weg und alles andere ist ungesund. Und dann ist dieser gesunde Weg auch noch mit ganz vielen Verzicht in Kombination.
Katja,
Hallo Karina.
wollen wir mal wieder übers Fasten und mehr plaudern?
Aber ja.
Es freut mich. Wir sehen uns leider nicht live, aber wir sehen uns hier zumindest über den Computer und da freue ich mich auch schon sehr drüber.
Ja, wir heißen dich ganz herzlich bei unserem Podcast Fasten Stories willkommen und wir stellen uns kurz vor, Karina.
Ich bin Karina, ich bin ärztlich geprüfte Fastenleiterin und Atemtrainerin. Und ich habe die Firma Sunnyside Fasten gegründet und mit dieser Firma biete ich ganzheitliche Fastenretreats an. Mit Yoga, mit Wandern, mit Sport, mit Ernährungsberatung, mit Meditation, mit allem, was dazugehört. Ich habe verschiedene Themenwochen im Angebot und man kann bei mir eine wunderschöne Zeit in ausgewählten, hochwertigen, superschönen Locations verbringen.
Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Und ich bin Katja. Ich bin ärztlich geprüfte Fastenleiterin, ebenso wie Karina. Da haben wir es auch kennengelernt in der Ausbildung. Außerdem bin ich systemische und psychologische Coach. Und mit meiner Firma Frau Wow unterstütze ich Frauen, die so, na ja, nicht ganz mit ihrem Körper zufrieden sind. Noch nicht, es zu werden mit meinem Angebot, der ganzheitlich wirkt auf Körper, auf Entgiftung im Format Fasten, aber auch auf die Psyche mit meinen Coachings.
Das
Ja.
klingt wundervoll.
Und heute wollen wir über verschiedene fancy Ernährungsmethoden sprechen. Wir haben jetzt vier ausgewählt, die auf Instagram, wenn du jetzt darauf gehst und die einzeln eingibst, ganz, ganz viel Content bieten werden und auf die Spitze getrieben werden manchmal. Und wir wollen heute mal schauen auf die Vor- und Nachteile der jeweiligen Ernährungsweisen. Gucken, sind die jetzt wirklich so gesund? Und wenn ja, wie kannst du die vielleicht in deinem Alltag auch probieren?
Und
Ja.
welche eigenen Erfahrungen haben wir vielleicht teilweise
Ja.
damit schon gemacht? Ne, das fließt natürlich dann mit all dem Hintergrundwissen, das wir da haben und den Erfahrungen mit unseren Teilnehmenden, aber auch unsere eigenen Erfahrungen fließen dann natürlich mit rein. Mit welcher Ernährungsform möchten wir denn anfangen, Katja?
Ich will gerne mit der Rohkost starten oder Raw Food Diet.
Wunderbar. Vielleicht erstmal, was ist denn das überhaupt? Also, was ist denn die Rohkostdiät?
Ja, eine Rohkostdiät ist eine Pflanzen, also nicht nur Pflanzen, eigentlich ist es weitgehend, also alles, was nicht über 40 Grad erhitzt wird, aber die meisten, die sie praktizieren, so kenne ich das, essen eben kein Fleisch, soweit ich weiß, und verzichten natürlich auf Processed Foods, also alles Verarbeitete und haben auch keine Zusätze wie Zucker und ich glaube, Öl verwenden sie auch wenig, soweit ich weiß, aber das ist immer so ein bisschen Nuance.
Ich glaube, wenn das kalt gepresst ist und so, dann gibt es viele, die das durchaus auch zu sich nehmen. Es darf halt nicht erhitzt worden sein, ne?
Aber das ist auf jeden Fall auch, also die Kost wird auch lebendige Kost oder Vitalkost genannt, weil sie eben die ganzen Lebendigkeit und Vitalstoffe und Enzyme vor allem, die eben durch Erhitzung dann wegsterben, noch enthalten.
Das ist ja, da sind wir ja schon bei einem großen Vorteil. Man muss noch einmal sagen, die Menschen sind das einzige Lebewesen, das tatsächlich ihre Nahrung brät, kocht oder backt. Alle anderen Lebewesen nehmen die Nahrung in roher Form, also in ganz natürlicher Form, sowieso zu sich. Allerdings, und da das belegen Studien ja sehr eindeutig, ist, dass wir mit der Erfindung des Feuers, also der Mensch mit der Erfindung des Feuers tatsächlich mehr Nährstoffe auch sich durch das Erhitzen hat zugänglich machen können. Und dass das auch ein Hintergrund ist, warum sich unsere Spezies überhaupt durchgesetzt hat und warum sich auch das Gehirn in bestimmter Form dann auch weiterentwickelt hat. Also es gibt da sicher auch einen Hintergrund, dass es auch Vorteile haben kann, die Nahrungsmittel zu erwärmen teilweise.
Ja, also ich schätze an der Rohkost so weitere Vorteile. Ich nutze die Rohkost auch aktiv in meinen Fastenkursen als Vor- und Nachbereitung. In der Ausbildung in der Deutschen Fastenakademie, wo wir gelernt haben, hatten wir auch ganz viele Informationen zur Rohkost und es wird auch Heilnahrung genannt und sie wird eben punktuell eingesetzt, um den Körper von Entzündungen zu befreien. Also sehr entzündungshemmende, sehr nährstoffreiche Kost, weil eben nicht erhitzt und ganz viel Ballaststoffe ist in dieser Kost vorhanden, was natürlich dazu führt, und das sind dann die Nachteile, dass wenn man unbewusst darauf umsteigt, sie eben Verdauungsprobleme aktivieren kann durch die vielen Ballaststoffe. Und natürlich ist es auch so, dass die Vitalkost oder die Rohkost viel Wissen erfordert. Also aus meiner Sicht können Menschen sich dauerhaft von Rohkost ernähren. Nur, also das ist jetzt meine Meinung, ja, jetzt kommen wir vielleicht zu dem, was wir persönlich dazu meinen. Ich finde, auf Rohkost umstellen muss eine lange Vorbereitung, also davor muss eine lange Vorbereitung stattfinden. Der Darm muss vorbereitet sein, der muss Nährstoffe gut verwerten können, ja. Also der Mikrobiom muss einfach gut besiedelt sein mit verschiedensten Bakterien, die gut verdauen. Und ich finde es ein bisschen schwierig umzusetzen in unseren bewohnten Kreisen, also in Deutschland, da wo kalt ist, da wo wir eben nicht die Südfrüchte haben und vor allem nicht die Sonne, ja, die uns auch die Nährstoffe bringt, also aus der also aus Sonnenschein, also Vitamin D, ja, und da müssen wir halt sehr viel darauf achten, dass wenn wir auf Rohkost umstellen, dass diese Vitamine, die uns fehlen, das sind zum Beispiel Vitamine, B-Vitamine, ja, und Vitamin D aus der Sonne, die uns einfach fehlt hier in Deutschland. Ich finde zum Beispiel, und es gibt gute Beispiele auf Instagram von Menschen, die eben in südlichen Regionen leben, die das wunderbar seit Jahrzehnten praktizieren, die sehen wirklich sehr gesund aus. Was denkst du denn darüber, Karina?
Ja, eigentlich wie fast immer im Leben oder ich in meinem Leben, die Extreme sind nie gut. Ich motiviere alle meine Teilnehmenden, mehr Rohkost zu konsumieren und sich langsam, genau wie du sagst, langsam aber sicher daran zu gewöhnen, einen höheren Rohkostanteil zu haben, aufgrund der hohen Nährstoffdichte, aufgrund dessen, dass man Rohkost kauen muss meistens, ne, dass man auch kaut, dass man langsamer isst, dass man Rohkost nicht runterschlingen kann. Außerdem fördern die Ballaststoffe die Darmgesundheit. Also es spricht ganz, ganz, ganz viel, wie du gesagt hast, für einen höheren Rohkostanteil. Die meisten essen nicht genug Rohkost. Und für mich war die Erhöhung, also die deutliche Erhöhung des Rohkostanteils, wirklich ein Gamechanger. Was meine Darmgesundheit angeht, was mein Wohlbefinden angeht, was auch nachweislich, ich lasse ja regelmäßig dann auch mal mein Blut testen, so meine Nährstoffversorgung angeht. Also auf Rohkost lasse ich wirklich gar nichts kommen. Aber es gibt ein paar Nährstoffe, die mögen es heiß und fettig. Das sind zum Beispiel die Carotinoide. Also Paprika, ich habe heute gerade Paprika und die mache ich sehr gerne im Ofen und auch mit ein bisschen Öl, mit ein bisschen Fett. Die sind für den Körper besser verwertbar, diese Nährstoffe, wenn die Lebensmittel erhitzt werden. Und die dürfen auch sogar mal richtig erhitzt werden. Das Gleiche gilt für Tomaten zum Beispiel. Lycopin ist ein Nährstoff, der es auch lieber ein bisschen wärmer mag oder erhitzt mag, damit es dem Körper wirklich zugänglich ist. Auch Karotten sollte man hin und wieder mal kochen. Also ich glaube, eine gute Mischung macht es. Mehr Rohkost, nur Rohkost ist echt schwierig hier bei uns. Das sehe ich genauso wie du. Aber eine gute Mischung mit einem höheren Rohkostanteil, das finde ich echt ganz wunderbar. Und wenn man noch Probleme hat, was die Verdauung angeht, dann den Tipp, abends vielleicht dann doch etwas weniger Rohkost zu essen. Erstmal mit gedünstetem Gemüse am Abend anzufangen, den Rohkostanteil am Morgen und am Mittag deutlich zu erhöhen und dann langsam aber sicher auch am Abend mehr und mehr Rohkost zu sich zu nehmen. Also ich habe auch so langsam am Abend gestartet und inzwischen esse ich Salate ohne Ende abends. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vertrage die meiste Rohkost inzwischen rund um die Uhr.
Ja, da kann ich auch von mir nochmal ermutigen, Fasten auszuprobieren. Denn in meinen Kursen sehe ich das so schön. Ich habe ja einen Drei-Phasen-Kurs. Die erste Phase ist eben Entlastung, danach Fasten 5 Tage und dann Aufbau 5 Tage. Das heißt, ich habe 3 vollwertige Phasen und am Anfang haben ganz viele Probleme mit der Rohkost. Also ich habe schon in der Vorbereitung reichlich Rohkost in den Gerichten und ich merke, wow, da kommen viele, die das einfach nicht verdauen können. Und dann reduzieren wir das einfach, weil Vorbereitung, da sollte man damit einfach nicht rumexperimentieren. Da kommen ja die Fastentage im Anschluss. Und was aber ich immer wieder erlebe, wie nach diesen 5 Fastentagen Rohkost ohne Probleme verdaut wird. Von denen, wo es vorher gar nicht ging. Also ich habe zum Beispiel, also meine Aufbautage basieren auf Rohkost. Die sind fast vollständig, 100%ig rohköstlich, um eben diese Darmflora optimal aufzubauen nach dem Fasten. Und da sind Rezepte, so richtig Hardcore-Rohkost, also mit Kohlsalat und Wurzel und sind zum Beispiel rote Beete geraspelt, haben total viele Teilnehmerinnen gar nicht gegessen vorher roh. Und die sagen schon, oh nein, 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 das würde ich nicht verdauen, das wird nicht gehen und dann geht es doch. Und dann sind die ganz happy und überrascht. Und genau, so ein Tipp von uns also zu dieser Ernährung. Rohkost, ja, unbedingt, aber nicht 100%, oder? Wie viel würdest du raten, so jemand, der jetzt sagt, oh, also würde ich voll gerne mehr essen, wie viel soll ich dann davon und wann? Du hast schon gesagt, abends dann vielleicht lieber erstmal nicht.
Oder weniger, ne? Also nicht so den Großteil eher am Mittagessen. Also aus meiner Sicht, aber das hat natürlich auch mit den einzelnen Typen zu tun, hat es ja immer, ne? Wie ist der Stoffwechsel, wo steht man gerade so in der Ernährung. Aber für mich spricht nichts gegen bis zu 70% Rohkost.
Mhm. Ja, wollte ich auch sagen, so von 50 bis 70%, das ist doch das, was ich esse. Und übrigens, können wir vielleicht mal drauf eingehen, Obst, ja, gehört bei dir Obst auch dazu oder hast du Angst vorm Fruchtzucker?
Ich habe keine Angst vorm Fruchtzucker in Maßen. Ich gucke ein bisschen drauf in bestimmten Phasen meines Zykluses, dass ich dann so ganz süßes Obst wie Mango oder Banane ein bisschen runterfahre. Aber Beeren esse ich rund ums Jahr eingefroren, die taue ich dann auf. Und also da bin ich ganz weit vorne. Auch jetzt die Zitrusfrüchte, das ist alles wunderbar. Also ich glaube, bis man so viel Zucker über eine Grapefruit zu sich nimmt, dass es wirklich bedenklich ist, da müsste man schon ganz, ganz viel essen. Vor allen Dingen, wenn man es im ganzen Obst isst.
Ja. Ja, eben, das ist der Trick bei Fruchtzucker, immer in ganz essen, also keinen Saft pressen und trinken 100%. Wenn ihr Saft presst, kann auch eine tolle Sache sein. Bei mir im Kurs gibt's viele frisch gepressten Säfte, aber eben mit einem ganz, ganz hohen Grünanteil aus Gemüse, ja, also immer mixen und dann könnt ihr nichts mit falsch machen. Ja.
Wollen wir zur nächsten Ernährungsform kommen?
Ja, die freue ich mich am meisten, das ist die karnivore Ernährung. Wollen wir über die sprechen?
Da können wir ganz gerne mal drüber sprechen. Ich würde gerne mit einem Erlebnis anfangen, das ich hatte, als ich das Longevity Retreat in den Bergen im Krallerhof in Österreich vorbereitet habe. Da gibt es abends ein ganz wunderbares Menü. Übrigens auch ganz tolle Fastenversorgung, ja, möchte ich nochmal dazu sagen. Aber da gibt es auch ein wunderbares Menü. Und neben mir saß ein Typ, der statt des 5-Gang-Menüs 5-mal Ente bestellt hat. Der hat nichts anderes gegessen als 5-mal eine Entenbrust. Das fand ich wirklich traurig. Und ich habe mich ehrlich gefragt, was das Ganze bringen soll und habe mich dann auch mehr mit der Karnivoren-Diät beschäftigt, habe aber auch ganz schnell wieder gesagt, um Gottes Willen. Was denkst du denn, Katja?
Naja, also wollen wir mal die Vorteile, die ich da so rausgefunden habe. Ich habe tatsächlich auch dazu ein bisschen recherchiert, weil ich fand jetzt von mir aus, also es fiel mir schwer.
Ja.
ich bin ja vegetarisch aus, ich würde sagen, ich bin vegetarisch inzwischen aus ethischen Gründen. Ich finde, also meine persönliche Meinung ist, ich will so essen, wie jeder auf dieser Welt essen könnte, wenn er die Möglichkeit hätte, ohne dass wir noch ein weiteres Planet brauchen dafür, ja? Also, wenn 7 Milliarden Menschen auf der Erde leben und alle 7 jetzt 5 Mal am Tag Fleisch essen würden, da würden wir mit unserem Planet nicht auskommen. Deshalb esse ich so nicht. Und genauso würde ich nicht jeden Tag 3 Avocados essen, zum Beispiel, ja, weil das einfach nicht funktionieren würde, wenn alle so essen würden. So, Karnivorernährung. Sie ist natürlich proteinreich. Sie ist einfach, wenn man auf einfach steht. Sie ist blutzuckerstabilisierend zunächst. Und, ja, hier steht reduzierte Entzündung. Ich weiß es nicht. Weißt du, ich glaube, also es gibt ja einen Effekt. Die Menschen würden es ja nicht machen und zeigen, wenn es keinen Effekt hätte. Nur denke ich mal, dass die Ursache und die Wirkung verwechselt wird. Warum der Effekt so gut ist. Also die Menschen, die das machen, werben damit, dass sie eben gute Haut bekommen, dass sie abnehmen, dass sie die Wassereinlagerung verlieren, weil sie umstellen. Wenn ich dann recherchiere, wie sie sich vorher ernährt haben, ich scroll dann echt ewig runter auf Instagram und guck, was hat sie denn vorher gegessen? Das sind meistens Menschen mit essgestörtem Verhalten, die zu Binge-Eating geneigt haben, viel Zucker gegessen haben. Das heißt, die Umstellung auf ein einziges Lebensmittel hat den Vorteil, dass einfach Dinge wie Zucker, verarbeitetes Lebensmittel fehlen. Und deswegen kommt dieser Effekt. Der würde auch kommen, wenn man nur Gurken essen würde. Und der würde auch kommen, wenn man nur, keine Ahnung, irgendwas ein Brot essen würde
Olivenöl trinkt,
oder Olivenöl, da würde zuerst ganz viel positiv verändert. Aber was passiert nach 6 Monaten, nach einem Jahr, nach 3 Jahren? Das ist nicht klar.
Also vielleicht noch einmal für alle, die es noch nicht wissen. Es geht natürlich nicht nur um die Ente, die man dann isst, sondern die strenge Karnivore-Diät besagt, dass man tatsächlich nur Fleisch, tierische Produkte zu sich nimmt, also Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, Fisch, dass man komplett auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide, auf das alles komplett verzichtet
Ich
und die ganz
glaube,
strengen.
die Ausnahme ist ein paar Bären.
Ach, ehrlich. Also ich kenne auch einige, die tatsächlich ganz auf alles verzichten, ja. Und es gibt auch welche, die sogar sämtliche Milchprodukte mit einem hohen Laktoseanteil weglassen, weil genau wie du sagtest, das Ziel ist ja, den Zucker zu reduzieren. Und wenn ich dann aber tierische Produkte mit einem hohen Laktoseanteil zu mir nehme, wie einfach Kuhmilch, wie Joghurt, wie Weichkäse zum Beispiel, dann habe ich ja wieder einen hohen Zuckeranteil, ne? Und der Effekt, der gewünscht ist, ist, dass eben das nicht passiert. Und so wird dann auch sogar auf Milchprodukte verzichtet. Und der Vorteil kann sein, über eine gewisse Zeit, ne, was du auch gesagt hast, dadurch, dass man die Zuckerzufuhr so maßgeblich verringert und schlagartig verringert, dass man eben in den Zustand der Ketose kommt, also auch des Fastenstoffwechsels. Dem Körper steht kein Zucker mehr zur Verfügung. Und dann werden Ketonkörper gebildet. Die haben natürlich erstmal auch eine positive Wirkung im Körper.
Und entzündungshemmend zunächst.
Und die sind an sich entzündungshemmend zunächst. Und das sind dann genau die kurzen positiven Wirkungen, die man auf jeden Fall haben wird. Das muss man auch nochmal sagen. Ich habe nicht eine Studie zum Erfolg karnivorer Ernährung gefunden. Und das liegt daran, was du eben auch schon gesagt hast, dass dieser Erfolg sehr, sehr kurzfristig ist und wirklich nur als kurze Intervention, wenn überhaupt, gesehen werden kann. Denn danach entsteht sehr, sehr sicher ein starker Nährstoffmangel. Ne? Also wenn ich dann mich nur auf Fleisch und Fleischprodukte konzentriere, dann nehme ich all die Ballaststoffe, die für die Darmgesundheit notwendig sind, die Vitamine und Mineralstoffe aus dem Getreide, aus dem Obst, aus dem Gemüse nicht zu mir. Und ganz, ganz wichtig, mir fehlen komplett die sekundären Pflanzenstoffe und da ganz entscheidend die Antioxidantien. Das heißt, der kurzfristige Effekt der Entzündungshemmung, der wird sich ins Gegenteil umkehren, höchstwahrscheinlich ins Gegenteil umkehren. Und die Entzündungen werden im Körper ganz nach oben gehen. Die Darmgesundheit wird leiden. Durch den hohen, sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren wird das schlechte LDL-Cholesterin höchstwahrscheinlich ansteigen. Das kann Kreislauferkrankungen zur Folge haben, Diabetes zur Folge haben. Also man sieht, da ist dann schon eine ganze Reihe an negativen Folgen.
Das erinnert mich ein bisschen an Trink Milch, um deine Knochen stark zu machen. Damals, ne, da wo man sagte, also übermäßig viel Milch bringt viel Kalzium in den Körper und genau das Gegenteil passiert eben. Der Milch ist tatsächlich viel Kalzium, aber die Milch macht den Körper so sauer, dass er wiederum sehr viel Kalzium eben verbraucht. Und so sehe ich das.
Oh ja, super Punkt. Ganz wichtiger Punkt, ja.
Das sehe ich bei den entzündungshemmenden Geschichten und dieser Ernährung genauso. Also die erzeugt einfach so viele Entzündungen im Körper durch diese oxidativen Stress, durch ungesättigte Fettsäuren, dass dieser Effekt einfach sich nicht lohnt. Da ist Fasten doch viel besser.
Viel besser, gesättigte Fettsäure meinst du, ne? Ja, da ist Fasten viel besser und vor allen Dingen fehlt einfach komplett die Nährstoffversorgung auf Dauer. Also ich... Ja. Und auch wenn dann das Argument kommt, ja, wir hätten doch früher in Urzeiten so viel nur Fleisch gegessen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall.
Punktuell im Winter, wenn wirklich nichts da genau. war. Und da war natürlich auch viel, also ein eingelegtes, also so ein bisschen Fleisch, das man eben ganz schnell gelernt hat zu konservieren, aber auch ja Tiere, die man dann gehalten hat. Und wahrscheinlich auch in Rohkost. Ich habe auch gesehen auf Instagram, die Leute essen tatsächlich auch manchmal rohes Fleisch. Ist auch nicht besser. Und das war ja ganz, also ich kann mir nicht vorstellen, ja, wenn ich so zurückdenke, so ein Mensch, der Jäger und Sammler war, ja. Wenn Frühling kam und es wurde wärmer und es wuchsen dann Dinge einfach am Strauch, Beeren, Kräuter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch es vorzieht, einen Tier jagen zu gehen, das total viel Energie erfordert, als sich von diesen Bären zu ernähren, die er einfach pflücken kann. Und ich glaube eben, dass das auf das Jahr so verteilt wurde, dass einige Monate im Winter eben punktuell sich so ernährt wurde. Und wir müssen ja auch bedenken, dass die Menschen früher sich auch in so einem halben Winterschlaf dann befunden haben und ihre Aktivität begrenzt haben. Und das tun wir heute nicht.
Richtig. Also es wurde ja auch in den Mägen noch von Funden, von Menschen aus Urzeiten konnte ja sogar nachgewiesen werden, dass es da ganz viele Kräuter, das ist Obst, das ist Samen und Saaten von Gräsern und Ähnlichem, dass all das gegessen wurde und man vermutet, dass eben nur hin und wieder dann eben auch Fleisch konsumiert wurde. Ne? Mhm. Also von daher, was würdest du sagen, abschließend, Carnivore Diät?
Nicht dauerhaft praktikabel, definitiv. Ich würde es auch ehrlich gesagt punktuell nicht empfehlen. Also ich würde dann eher empfehlen, eine Basenfastendiät zu machen oder zu fasten, wenn ihr diese Vorteile von Autophagie zum Beispiel oder Ketose erleben wollt. Da ist Fasten einfach total viel tausendmal effektiver als diese Keto-Ernährung. Ja, können wir auch nochmal besprechen. Und wenn ihr die Vorteile dieser Ernährung, dieser sehr fettreichen Ernährung haben wollt, ja, die tatsächlich, also Fette sind einfach für den Körper sehr wichtig, vor allem in den Wechseljahren, vor allem für uns Frauen in bestimmten Zyklusabständen, dann legt einfach Wert auf gute Fette, ja, Avocados, Öle. Aber da würde ich auch eher zu den kaltgepressten pflanzlichen Ölen tendieren als gut, wenn ihr, also ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit Kraftbrühen, ja, die viel Nährstoffe haben, fettlösliche Vitamine, Knochenbrühe oder Fischbrühe. Wenn ihr darauf Lust habt, beschäftigt euch damit. Ja, wenn ihr Fleisch essen wollt, ich habe zum Beispiel gar nichts dagegen, ja, das kann man machen. Aber auch hier so, Carina, was du am Anfang gesagt hast, wenn ihr irgendwo seid, für mich ist das einfach ein Zeichen vom essgestörten Verhalten, wenn Dinge gemacht werden, die ausschließlich und allein sind, so, und basierend auf, das ist der gesunde Weg und alles andere ist ungesund. Und dann ist dieser gesunde Weg auch noch mit ganz vielen Verzicht in Kombination.
Ja, und da kommen wir ja dann auch zur psychischen Haltung und dem mentalen Hintergrund, ne, der auch Thema in deinen Coachings sicher häufig ist, dass es gerade Ziel sein sollte, aus diesen Zwängen, und daraus entstehen ja Zwänge, wenn man sich für solch extreme Ernährungsformen entscheidet, über einen längeren Zeitraum. Ne? Nicht mal als kurzes Ausprobieren oder als Intervention, das finde ich alles legitim, es mal zu probieren. Aber wenn das dauerhaft so ist, dass man von einem Extrem ins andere wechselt und so eine Ausschließlichkeit lebt, dann ist es, glaube ich, eher dann auch eine mentale Frage, wie ich da mehr in meine Mitte und in meinen Frieden kommen kann, was meine Ernährung angeht.
Ja, weißt du, wir haben ja auch so in einer Art in unserem Podcast auch so einen Aufklärungsgedanken. Ja, zum Beispiel, wenn ihr jetzt, also junge Menschen, ja, also vor allem junge Mädels, die dazu neigen, sich in verschiedenen Ernährungsmythen zu verlieren, weil sie vielleicht von Social Media irgendwelche Körperideale vorgesetzt bekommen. Also ein Tipp von mir, und das mache ich einfach und ich überzeuge mich immer wieder, wenn ich es tue, scrollt den Feed einfach runter bei diesen Menschen, die irgendwie 3 Reels am Tag rausspucken. Da muss man wirklich tief scrollen und schaut, was war vorher. Und ihr werdet merken, das sind ganz oft Menschen mit einem essgestörten Verhalten. Menschen, die ständig von einer Ernährungsweise in die nächste wechseln, die so richtig, sage ich mal, so sektenartig schon sprechen, wo in den Kommentaren gegengesteuert wird, gegen jedes Argument irgendwas gefunden wird. Weil ich bin zum Beispiel ja inzwischen so, ich hatte früher eine Essstörung, da kann ich mich sehr damit identifizieren, mit diesen allgemeinen, das ist ungesund. Ich war früher auch so, ja, aber da bin ich davon weg und jeder Mensch, dem ich begegne, der von absoluten Richtigkeit spricht, macht mich skeptisch.
Ja, das geht mir auch so. Und auch ergänzend dazu ein Tipp, wenn fast nur darüber gesprochen wird, was nicht gut ist, statt wenn ganz viel darüber gesprochen wird, was gut ist, dann ist es auch schon mal ein Zeichen, dass es eher in eine negative Richtung geht und dass man sich das nicht unbedingt zum Vorbild nehmen sollte.
Ja, ich bin auch gar kein Freund von irgendwelchen Verboten. Also wenn gesagt wird, das dürft ihr auf keinen Fall, also Zucker auf keinen Fall. Ja, Zucker essen, viele Süßigkeiten ist ungesund, aber das komplett verboten. Warum? Unser Körper kann wunderbar mit einem Eis umgehen, wenn es ansonsten...
Ja, vor allen Dingen, weißt du, da würde man dann lieber so ein halbes Massentierhaltungsschwein essen, nochmal auf die karnivore Ernährung, anstatt mal ein leckeres Mango-Eis, weißt du? Ist auch absurd. Ist echt absurd.
Ja, Carina, jetzt hatten wir 2 und das ist schon so lang geworden. Wollen wir die nächsten 2 in der nächsten Folge besprechen?
Ja, finde ich super. Finde ich gut. Die nächsten 2, die sind für mich persönlich auch welche, die mich durchaus begleiten in meiner Ernährung. Ja. Und zwar sprechen wir dann in der nächsten Folge über One Meal a Day, also 23 Stunden Fasten, was ich ganz regelmäßig mache. Und da bin ich auch gespannt, was du davon hältst und was auch die Nachteile sind. Und ich kann aber auch aus eigener Erfahrung, weil ich das schon länger immer regelmäßig mal praktiziere, davon berichten. Und wir haben noch die High-Protein-Ernährung, also die eiweißreiche, extrem eiweißreiche Kost, die ja auch gerade wirklich gefeatured wird, so in den sozialen Netzwerken. Und da würden wir dann auch nächste Mal drüber sprechen.
Aber wieder, oder? Ich habe in Berlin hier ganz viele Plakate gesehen mit so Joghurt und ganz, ich dachte, das ist irgendwie schon wieder vorbei, aber das kommt jetzt wieder, ne?
Kommt jetzt wieder, ja. Ist scheinbar wieder ganz, ganz oben. Und vor allen Dingen merken die Marketingabteilungen, dass sich da halt auch eine ganze Menge verkaufen lässt. Und das finde ich auch sehr spannend, wenn wir uns in nächster Folge dann darüber unterhalten.
Ja, ich freue mich auch riesig. Seid gespannt. Und diese Folge, da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr die bewertet mit 5 Sternen auf der Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr irgendein euer Senf hier zu unseren, also wir freuen uns auch über Kritik übrigens, ja.
Unbedingt. Also gerade bei diesen Themen, da kann man heiß diskutieren, was Ernährung angeht. Da ist oftmals sehr viel Überzeugung und Ideologie dabei. Und es macht ja auch Spaß. Ich finde das auch wichtig, da in den Austausch zu gehen. Und nichts ist absolut richtig, aber auch nichts ist absolut falsch. Und von daher freuen wir uns da über einen Diskurs.
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Carnivore bist und jetzt gerade so richtig wütend bist darüber, was wir hier erzählt haben und nicht erzählt haben vielleicht, dann geh doch mal auf unsere Instagram-Seite Fastenstories und hinterlass deinen Kommentar unter dem letzten Post. Und da freuen wir uns einfach auf heiße Diskussionen und Austausch. Und vielleicht lernen wir auch noch was dazu, Carina, oder?
Absolut. Nee, total. Da bin ich wirklich sehr, sehr offen. Und ihr könnt auch bei uns ganz nach unten runter scrollen und mal gucken, wie es bei uns vorher so aussah. Also, es war sehr schön. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Lasst es euch gut gehen.
Ja, tschüss, ihr Süßen.
Tschüss.